Herzlich willkommen zu Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Heute sind wir mal wieder nur zu zweit, mein lieber Kollege Martin Schirmbacher und ich, aber wir haben uns einen sehr spannenden Gast eingeladen. Mit Markus Hövener wollen wir über die Grundlagen von SEO sprechen. Also was ist SEO eigentlich und was muss man on- und off-site beachten? Vorab ein Hinweis in eigener Sache. Wir suchen junge Kolleginnen und Kollegen im IP, Datenschutz und Arbeitsrecht. Und wir wollen ja nicht angeben, aber mir wurde schon häufiger berichtet, dass in einigen Vorstellungsgesprächen dieser Podcast erwähnt wurde. Also gerne weiterhören und auch auf unserer Karriereseite einmal vorbeischauen. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch sehr gerne bewerben. Genau, und bevor wir jetzt in die SEO-Untiefen abtauchen, gibt es wie immer noch das kleine Blitzlicht in andere rechtliche News. Martin, was liegt denn bei dir an?
Ich langweile euch, wie so häufig. Bei mir grüßt täglich das Murmeltier. Ich will jetzt auch gar keine langen Ausführungen machen zu den Standardvertragsklauseln. Ihr werdet es nicht mehr hören können. Wir nehmen ja heute am 27. September auf. Und für die Datenschutz-Freaks ist das Datum besonders, weil seit heute ist die Nutzung der neuen Standarddatenschutzklauseln, die die EU-Kommission veröffentlicht hat, Pflicht. Jedenfalls, wenn man neue Verträge abschließt, die Datenübermittlung ins EU-Ausland zum Gegenstand haben. Um uns und auch euch die Arbeit da ein bisschen zu erleichtern, haben wir bzw. die Kolleginnen aus der Schweiz einen Generator gebaut, der also Standardvertragsklauseln auf ein paar Nachfragen hin so zusammenschustert, dass dort das Richtige herauskommt. Den Link tun wir in die Shownotes. Findet ihr im Shop unter herting.ch auch direkt. Genau, das ist das Murmeltier, ein bisschen lustiger und ja, für die einen oder anderen spannender ist ein kleines Urteil, worüber ich auf Twitter gestoßen bin. Und zwar hat sich jemand bei der Stadt Kiel überlegt, der Unsitte, dass wohl meist Männer in einen unbeobachteten Fahrstuhl pinkeln, sich dadurch zu begegnen, dass man ein Schild aufgehängt hat, dass man also nicht nur Video überwachen würde, sondern wer dort also sich entlädt, damit rechnen müsse, dass er also in den sozialen Netzwerken lande, beziehungsweise eine Aufnahme davon. Also da stand dann auf diesem Schild, das tun wir in die Shownotes, sieht sehr lustig aus, drauf, zur Widerhandlung gilt als Einverständnis mit der Veröffentlichung in den sozialen Medien. Und dagegen war jemand vorgegangen, nicht jemand, der zugegeben hat, dort gepinkelt, aufgenommen und veröffentlicht worden zu sein, sondern jemand, der sich allein durch dieses Schild gestört fühlte und hat versucht, der Stadt Kiel im Eilverfahren aufzugeben, dass man also dieses Schild abbauen müsse.
Würde in Berlin nicht passieren, oder?
Würde in Berlin nicht passieren. Ich glaube, da hätte man eher das Schild abgerissen, als dagegen zu klagen. Aber in Kiel ist vielleicht alles noch ein bisschen gesitteter. Genau. Und das Verwaltungsgericht Schleswig musste sich also mit diesem Fall befassen und hat dann mit der ein bisschen absurden Begründung den Antrag abgelehnt, der hätte sich doch erstmal an die Landesdatenschutzbehörde wenden sollen. Eher naheliegend wäre wohl gewesen, dass ja gar keine Datenerhebung stattgefunden hat, weil das Kieler Amt natürlich davon gar nicht Gebrauch gemacht hat und auch gar keine Daten in dem Sinne erhoben hat. Also insofern haben die Pinkler, ich glaube, abgebaut haben sie das Schild jetzt trotzdem, aber die Pinkler in Schleswig-Holstein oder in Kiel nicht zu fürchten, dass ihre Bilder...
Das wäre doch eine sehr klare Form der Einwilligung gewesen.
Wäre absolut klar, mehr als konkludent, ausdrücklich durch? Naja.
Okay, ich fasse kurz zusammen. Wildpinkler und Standardvertragsklauseln. Hast du sonst noch was?
Ich habe noch vielleicht möglicherweise, na, praxisrelevant ist das erste Thema ja schon, auch praxisrelevant, vor allem bei den Datenschutz-Litigators. Bei uns ist das Thema Schadensersatz nach der DSGVO. Das gibt es nun tatsächlich immer mehr. Ja, wir haben nun Auskunftsansprüche, wir haben natürlich Bußgeldverfahren und jetzt dann doch deutlich häufiger, dass Betroffene von Datenschutzverletzungen geltend machen, sie wollen nehmen den Unterlassungsansprüchen vielleicht oder der Auskunft, was sie dort wollen, auch noch Schadensersatz für die immateriellen Schäden, die sie erlitten hätten. Einen solchen Anspruch gibt es in der DSGVO grundsätzlich in Artikel 82. Jetzt hat zum Beispiel das Amtsgericht Pfaffenhofen in einer ganz frischen Entscheidung Anfang diesen Monats einem Anwalt 300 Euro zugesprochen dafür, dass er eine unverlängte Werbe-E-Mail erhalten hat. Die geneigten Auskenner und Auskennerinnen werden wissen, um welchen Anwalt es sich da handelt. Das Gericht hat da genügen lassen, dass man also ein ungutes Gefühl habe, was mit seinen Daten passiere, ein Gefühl des Beobachtetwerdens, der Hilflosigkeit und des Kontrollverlusts sei also ausreichend, dort einen schmerzensgeldähnlichen Schadensersatzanspruch in immaterieller Hinsicht anzunehmen. Und so eine Erheblichkeitsschwelle, die eigentlich überall verlangt wird, sieht das Amtsgericht nicht. Also da erwarten wir tatsächlich sehr viel Bewegung. Da wird sicherlich die ein oder andere untergerichtliche Entscheidung ergehen. Auch Arbeitsgerichte haben sich dazu ja schon viel geäußert. Früher oder später, hoffentlich eher früher, wird da der Europäische Gerichtshof entscheiden. Und meine Prognose ist ja, dass er dort die entscheidende Frage nämlich nicht beantworten wird, sondern wiederum auf die Mitgliedstaaten verweisen wird, nämlich was denn jetzt eigentlich, wie doll denn eigentlich der Schaden sozusagen gegeben sein muss. Also so viel, das ist ein Thema to watch, wenn nicht mehr. Alle Datenschutzjuristen werden damit viel zu tun haben.
Werden wir noch häufiger von dir zu dem Thema hören
wahrscheinlich. Da müssen wir wahrscheinlich Lasse und seine Kolleginnen und Kollegen nochmal einladen. Wir geben die Sachen ja meist ab. Insofern beschäftigt ist in der täglichen Praxis tatsächlich gar nicht so viel wie dann eben andere Kollegen in der Kanzlei. Und bei dir?
Ja, in Sachen Influencer-Murmeltier werde ich auch nicht ganz täglich gegrüßt, aber zumindest gab es jetzt das Urteil vom BGH am 9. September. Und der BGH hat den drei verklagten InfluencerInnen größtenteils Recht gegeben. Das knüpft sehr gut an unsere vorherige Podcast-Folge an, für die ich nochmal Werbung mache. Da haben wir ja zusammen mit Stefanie Lehfeld von der MABB über dieses Thema gesprochen. Ja, sehr informativ und ich glaube, das Urteil ist auch ganz in ihrem Sinne.
Ich habe ganz kurz mit ihr getwittert, hin und her geschrieben und da hat sie auch unmittelbar, da gab es aber erst die Pressemitteilung, jetzt sind ja die Volltexte da geschrieben, dass es ja eigentlich schon in die richtige Richtung gehe und fand sich da, glaube ich, ganz gut wieder mit der Matrix, die sie vorgestellt hat.
Ja, absolut. Genau, in dem Urteil jetzt vom 9. September hat der Gerichtshof festgelegt, dass nicht alle Produktbeiträge gleich Werbung sind und InfluencerInnen auf Produkte verweisen dürfen, zum Teil auch ohne es als Werbung zu kennzeichnen, wenn der Beitrag insgesamt nicht werblich ist und die InfluencerInnen keine Gegenleistung erhalten. Das wird also nach wie vor eine Einzelfallabwägung bleiben, wo geschaut wird, ob der Beitrag insgesamt nicht werblich ist. Und der BGH hat damit auch die Kernfrage zu den sogenannten Tap-Tags entschieden. Und diese Tap-Tags, bei diesen Tags wird ein Unternehmen in einem Beitrag auf dem Produkt selbst getaggt. Und bei Katie Hummels war das eben der Hersteller von diesem blauen Kuscheltier, glaube ich. Und die Richter haben jetzt entschieden, dass diese Tap-Tags nicht für die Annahme eines werblichen Überschusses per se ausreichen. Und an dieser Stelle vielleicht auch noch der Hinweis, dass wir am Freitag, den 1.10. dieses Urteil auch wahrscheinlich besprechen werden in unserem Webinar-Update zum Influencer-Marketing. Das könnt ihr aber auch gerne nachhören. Das wird aufgezeichnet. Also da nochmal in epischer Breite zum Update Influencer-Marketing.
Genau, gibt's auf unserem YouTube-Kanal. Im Jedenfalls, falls ihr jetzt diesen Podcast erst nach dem 1.10. hört und euch nicht mehr anmelden könnt, dann findet ihr das Webinar von Fabian und Konstantin spätestens ab Montag dann.
Mann, sind wir gut aufgestellt.
Da staunst du.
Jetzt haben wir schon innerhalb von 2 Minuten Twitter, YouTube.
Da passiert auch tatsächlich. Inhalte produzieren wir da.
Ja. Gute Überleitung.
Gute Überleitung, genau. Ja, wie schon angekündigt, freuen wir uns, dass heute Markus Hövener bei uns ist. Hallo, lieber Markus.
Grüß dich, Martin.
Und den Markus kenne ich schon sehr lange. Er ist Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Online-Performance-Agentur Blue Fusion mit Sitz im Münsterland. Er hat mal Informatik studiert mit Nebenfach BWL, was viele SEOs gemacht zu haben scheinen, wie mir scheint. Ich kenne Markus schon sehr lange. Wir haben auf seinen Konferenzen vorgetragen. Wir haben auch schon gemeinsam vorgetragen, auf der SMX irgendwann mal. Und innerhalb von Blue Fusion beschäftigt er sich mit SEO. Für die anderen Bereiche, die zu so einer Performance-Agentur dazugehören, sind andere super Kollegen verantwortlich. Markus ist auch begeisterter Podcaster, hat schon deutlich mehr Podcasts aufgenommen als wir alle zusammen. Sein legendärer Podcast Search Camp ist schon bald bei Ausgabe 200. Und er hat auch einen Podcast Alles auf Start, der sich eher an Einsteiger richtet für Leute, die jetzt nicht jeden Tag Online-Marketing und SEO machen. Ja, vielleicht kurz zu SEO als Intro, wer da jetzt nicht ganz so firm ist. SEO ist also Search Engine Optimization, meint die Beeinflussung der organischen Suche, also der Suchergebnisse, die Google bei der Suche nach einem bestimmten Keyword ausliefert. SEA oder Search Engine Advertising oder auch Search Engine Marketing ist das Schalten von Werbung bei Google, also Google AdWords. Ja, die Unterscheidung sollte man schon einmal wissen, wenn man jetzt hier weiterhört. Schon das Schalten von Werbung bei Google ist eine Wissenschaft für sich, aber Google davon zu überzeugen, dass die eigene Seite die relevanteste Seite aus der Vielzahl der möglichen Internetseiten ist, die man da vielleicht zur Auswahl hat als Google, ist dann vielleicht noch mal ein bisschen komplexer. Insofern freuen wir uns da, einen echten Experten heute da zu haben und mit Markus ein bisschen eine kleine Reise ins SEO-Vergnügen zu starten. Ja, als SEO zu einem ernstzunehmenden Business wurde, ging es auf den SEO-Konferenzen nach meiner Beobachtung immer um gute Linkquellen und Black Hat ist da ganz groß geschrieben worden. Markus, vielleicht als Einstieg kannst du mal kurz erläutern, was SEO eigentlich ist, was ihr eigentlich macht, wenn ihr mit SEO-Leistungen beauftragt werdet.
Ja, das frage ich mich auch manchmal. Also die eine Frage, die man vielleicht ganz am Anfang klären muss, wohin optimiert man eigentlich? Weil hierzulande ist es ja primär Google, über das wir reden. Aber es heißt ja nicht Geo, sondern SEO. Also theoretisch kann sich Suchmaschinenoptimierung natürlich auch an andere Plattformen richten. Ob das Bing ist, Facebook, Pinterest, was auch immer. Also wo immer ich eigentlich oben einen Suchschlitz habe, kann ich eigentlich auch SEO machen. Oder auch YouTube zum Beispiel. Ich würde das allerdings hier, glaube ich, an dieser Stelle einfach ein bisschen verkürzen, dass wir sagen, okay, die meisten, die über SEO nachdenken und in Deutschland sitzen, denken über Google nach und das ist dann auch so das Ziel, auf das man hinarbeitet.
Ja, da springe ich mal ganz kurz rein und zwar, du hattest es jetzt eigentlich schon beantwortet, aber würdest du sagen, oder ist die Optimierung auf andere Suchmaschinen als Google überhaupt in irgendeiner Form noch relevant oder ist es das gar nicht mehr?
War das eine Frage oder?
Das war eine Frage.
Naja, es hängt also, davon ab, finde ich. Also ich finde so, erstmal was so die All-Purpose-Suchmaschine angeht, da reden wir sicherlich über Google und dann kommt sehr lange nichts. Natürlich haben wir noch Bing und Bing veröffentlicht gerne mal so Marktanteile, die mit der Realität nichts zu tun haben, weil Marktanteile kann man immer so messen, wie man sie gerne jetzt haben möchte. Also was diese generalistischen Suchmaschinen angeht, ist es natürlich schon so, dass wir über Google sprechen. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass zum Beispiel, weil du eben im Deko-Bereich bist oder im Home Improvement oder sowas, dass Pinterest für dich trotzdem sehr, sehr wichtig ist. Aber trotzdem für die meisten da draußen, für die meisten Unternehmen und im Schnitt und so ist Google sicherlich das Wichtigste.
Mhm. Okay, und bei Google, wenn ich jetzt bei Google ganz nach vorne kommen möchte, was mache ich da?
Ja, früher war das leichter. Ich habe so 2001 mit dem Thema angefangen und da war Google einfach noch nicht so weit. Google unterscheidet ja erstmal immer zwei Baustellen. Da werden wir gleich, glaube ich, auch nochmal drauf kommen, nämlich On- und Off-Page. Das heißt, Google guckt erstmal On-Page, was ist so auf der Website an Content drauf. Und wenn ich zum Beispiel für Rechtsanwalt Berlin gefunden werden möchte, dann muss es halt eine Seite auf meiner Website geben, auf der genau diese beiden Wörter vorkommen. Das ist Standard-SEO. Setzt aber erstmal voraus, dass man überhaupt herausfindet, was Leute eigentlich so in eine Suchmaschine eintippen. Das ist bei Rechtsanwalt, glaube ich, ganz einfach. Aber natürlich, wenn du ein bisschen komplexere Sachen hast, du hast einen Online-Shop für Möbel und fragst dich jetzt, wie sucht denn jetzt jemand nach diesen Dingern? Weil für vieles haben wir Namen und Konzepte. Jeder hat bei sich ein Telefon auf dem Schreibtisch und weiß, das ist ein Telefon. Aber es gibt halt so andere Sachen, die halt nicht so einfach sind. Ist das eine Schrankwand? Ist das eine Wohnwand? Sind das Wohnzimmermöbel? Also was immer jemand in Google eintippt, muss ich eben erstmal herausfinden, über Keyword-Datenbanken, was das wirklich ist. Und dann einfach eine Entscheidung treffen und meine Website darauf abstimmen. Also ich kann es so machen, dass ich einfach permanent um den heißen Brei herumrede. Na, also bei euch zum Beispiel, wenn ich jetzt für Rechtsanwalt Berlin gefunden werden will und ich schreibe auf der Website immer, ja, wir sind eine Kanzlei in der deutschen Hauptstadt, aber ich vergesse halt diese Wörter zu erwähnen, dann kommen wir halt einfach nicht zusammen.
Sozusagen das kleine Einmaleins. Aber da sprichst du natürlich schon einen super Punkt an, weil dieses Thema Keywords und überhaupt die richtigen Keywords zu finden, wir, fürchte ich oder glaube ich, wollen gar nicht gefunden werden, so Rechtsanwalt und Berlin, weil dann kommen irgendwie Leute, die einen Mietmangel haben, ja, und andere, ja, für die ist vielleicht jemand, der einen Rechtsanwalt sucht, gibt möglicherweise gar nicht Rechtsanwalt ein, sondern Mietminderung oder Zahnprothese, Riesenfehler oder so, ne? Also insofern sind ja die Möglichkeiten oder die was man so sucht, sehr vielfältig. Ne? Insofern muss man wahrscheinlich tatsächlich erstmal rauskriegen, was jetzt eigentlich die wichtigen Keywords sind.
Das ist richtig. Also manche wissen ja auch schon genau, was sie brauchen, was ich Fachanwalt für Informationstechnik oder sowas oder für IT-Recht und tippen das genau ein. Aber es gibt natürlich auch Nutzer, die erstmal das Problem eintippen und nicht die Lösung. Also ich habe vielleicht gerade irgendwie eine Abmahnung auf dem Tisch wegen unerlaubter, weiß ich, Preisangaben. Keine Ahnung.
Manche böse Zungen behaupten ja, der Rechtsanwalt sei gar nicht die Lösung, sondern das Problem. Aber das ist vielleicht erst im Nachgang so.
Ich würde mich den in gewissen Grenzen natürlich anschließen wollen, aber also gerade bei Abmahnungen vielleicht. Ja. Also von daher, ja, da muss man wirklich sehr genau hingucken und wirklich auch, deswegen ist SEO auch nicht so ein, was du irgendwie auf dem Mond machen kannst, sondern du musst eigentlich ins Unternehmen reingehen und herausfinden, was macht ihr eigentlich so? Womit verdient ihr eigentlich euer Geld? Weil ich kann ja auf alles optimieren und schlussendlich muss ich ja zum Beispiel auch Texte erstellen. Wenn sich aber später herausstellt, okay, jetzt bin ich auf Platz 1 für diesen Suchbegriff wie Rechtsanwalt Berlin, aber oder ich kriege darüber keine wertvollen Kunden, dann habe ich natürlich ein ernstzunehmendes Problem.
Ja. Okay. Genau, jetzt waren wir schon sozusagen mittendrin bei On-Site. Gibt wahrscheinlich noch viel mehr Themen, die sozusagen auf der Seite stattfinden sollen, die wichtig sind. Und dann gibt es noch viele Sachen, die sozusagen jenseits der eigenen Seite stattfinden müssen.
Genau. Also auf der Website gibt es noch ein paar Themen, wobei primär muss man wirklich sagen, ist es wirklich ein Content-Thema. Natürlich auch Themen wie zum Beispiel Technik. Es gibt theoretisch die Möglichkeit, das war früher viel häufiger, dass man ein technisches Setup hat, so dass Google die eigene Website gar nicht erfassen kann. Das heißt, du schreibst und schreibst, hast tolle Inhalte, aber Google kann dich gar nicht erkennen. Das ist früher relativ häufig passiert. Gab ja Leute, die haben Websites damals in Flash gemacht. Google konnte keinen Flash lesen. Also hast du eine schön aussehende Website gehabt, aber solche krassen Fälle haben wir heute nicht mehr. Und auch die gängigen Content-Management-Systeme, die gängigen Shop-Systeme sind eigentlich alle suchmaschinentauglich. Also Technik kann man häufig als Potenzial ausklammern. Und dann gibt's halt dieses ganze Off-Site- oder Off-Page-Thema. Das heißt, Google versucht eben nicht nur eine Website nach dem Text zu bewerten, sondern auch nach externen Signalen. Das heißt, sie gucken zum Beispiel, wie viele Leute verlinken denn so auf herting.de und wie viele verlinken vielleicht auf bösenkonkurrenten.de. Und wenn der eine von 100 tollen Websites verlinkt wird und der andere nur von 5, dann hat der andere eben einfach keine Chance. Das heißt, Google versucht wirklich auch, ich sag mal, reale Nutzerdaten da draußen zu nutzen, um zu bewerten, wie beliebt ist diese Person oder dieses Unternehmen dann eigentlich wirklich innerhalb der jeweiligen Thematik. Und dann hilft es natürlich schon, Martin, wenn du auf einer SMX sprichst zum Beispiel und die SMX verlinkt auf dich, dann hat Google ein weiteres Signal, der Martin ist wirklich jemand, der etwas von diesen Themen versteht. Und vielleicht ein Signal, was jemand, eine andere Kanzlei, die eben nicht nach draußen geht und keine Vorträge hält, die dann eben solche Signale eben nicht erzeugen können.
Und jetzt eine bisschen sehr basic Frage, aber woher weiß Google, wer auf wen verlinkt?
Na, sie crawlen ja das ganze Internet, ne? Also sie haben halt, das Ding heißt Googlebot, der lädt eine Website herunter, Seite für Seite für Seite, und da gucken sie sich halt alle Links an. Und heute Morgen rennen sie vielleicht über die Website von der SMX drüber, sehen, da ist ein Link auf den Martin Schirmbacher. Und vermerken sich das quasi und sagen dann, okay, ne, dein Relevanzzähler oder so wie immer, der geht jetzt einen nach oben, weil halt jemand Wertvolles, Relevantes auf dich verlinkt. Und Ja, diese Informationen haben Sie alle, das Ganze zu bewerten und da das, ich sag mal, das ganze Grundrauschen rauszunehmen. Das ist natürlich algorithmisch hochkomplex. Aber am Ende des Tages ist es so banal wie nur was. Du brauchst möglichst viele relevante Websites, und vor allem thematisch passende Websites, die auch auf dich verlinken und dir quasi so diesen Ritterschlag geben, die quasi von außen her bestätigen, ah ja, Herting oder der Martin Schirmbacher, die kennen sich wirklich aus mit diesem Thema, weil eben andere drauf verlinken. Oder, was Google mittlerweile auch sehr gut kann, ist einfach nur Erwähnungen. Also die verlinken noch gar nicht auf dich, aber die schreiben halt über den Martin Schirmbacher. Und weil es den vielleicht nur einmal gibt, dann kann Google eben das auch noch zuweisen und kann sagen, okay, das muss ein Experte sein, wenn er hier erwähnt wird.
Jetzt sagst du einerseits, Google sucht alles ab sozusagen und ist irgendwie gewissermaßen so das Eichhörnchen im Internet und macht daraus dann den ganz eigenen Algorithmus. Und es gibt ja immer mal wieder Forderungen, Google möge den Algorithmus offenlegen. Was sagst du eigentlich dazu, zu dieser Forderung?
Ja, es ist ein ganz lustiges Thema. Also es kommt ja auch aus diversen politischen Lagern. Also erstmal gibt es nicht den Algorithmus. Also ich glaube, dass viele da ein sehr banales Verständnis davon haben, wie so eine Suchmaschine eigentlich mittlerweile funktioniert. Es ist jetzt nicht so, dass das einfach nur, also für alle, die mal programmiert haben oder so, dass es einfach so ein paar If-Regeln gibt und wenn das und das erfüllt ist, dann passiert das und das. So einfach ist es ja nicht mehr. Das heißt, ich persönlich glaube schon, dass selbst wenn Google jetzt diesen Algorithmus offenlegen würde, also quasi wie funktioniert die Maschine eigentlich, könnte man daraus eigentlich nicht wirklich etwas Sinnvolles herleiten, weil man eben auch noch viele Daten hinten heran braucht. Und ob man das jetzt so offenlegen könnte und auch in einem Format, mit dem irgendjemand was anfangen könnte, das bezweifle ich nochmal sehr stark. Also offenlegen, ich glaube A, nicht, dass das passieren wird und B, glaube ich nicht, dass es irgendeinen realen Effekt hätte. Das hätte vielleicht früher, ich sag mal vor 15 Jahren, wäre das leichter gewesen, weil es da noch nicht so KI-Sachen und sowas darin gab, wo es vielleicht wirklich sehr viele einfache Rechenvorschriften gab. Aber mittlerweile, glaube ich, könnte mit dem Ergebnis des Ganzen, glaube ich, niemand mehr relevant viel anfangen.
Okay, krass, weil es ja, also man hat ja so ein bisschen tatsächlich die naive Vorstellung, wenn man weiß, aus welchen 100 Faktoren Google quasi die Relevanz eines Keywords errechnet und die Ergebnisse ausspuckt, dann ist alles gelöst. Ja, aber so ist es ja wahrscheinlich tatsächlich nicht, weil es sich eben auch möglicherweise sogar, weil du KI gerade erwähnst, unabhängig von irgendwelchen Leuten, die dort mit der Hand Einstellungen vornehmen, ändert bei Google. Ne? Das ist halt einfach der Algorithmus, ja, eure Core-Updates mal außen vor gelassen, aber sich dann eben dann schon selber lernt und Dinge weil sie natürlich auch wissen, worauf die Leute klicken, wenn bestimmte Suchanfragen vorgenommen werden und wer da jetzt auf eins steht, aber nie angeklickt wird, weil das Snippet von dem zweiten viel besser ist, dann hat das wahrscheinlich schon mittelfristig Auswirkungen.
Und vielleicht noch ein Punkt, insgesamt ist es ja so, Google legt ja jährlich offen, wie viele Updates sie eigentlich aufspielen. Das heißt, im letzten Jahr 2020 waren es, glaube ich, 4.500 Änderungen, die sie vorgenommen haben an der Suchmaschine. Okay. Ist ja auch die Frage, wenn ich jetzt heute einmal den Quellcode runterkopiere, dann müsste ich eigentlich stündlich schon die CD wieder neu brennen, auf der sich alles befindet. Halte ich für sehr unrealistisch und ich glaube, wie gesagt, ich glaube, das basiert eher auf einem Verständnis von einem Programm, was so ganz linear durchläuft und wo man sich einfach einen Quellcode herunterladen kann. Das so sehe ich Google lange nicht mehr.
Analysieren und nachbauen, als wäre das jetzt so einfach. Also das, ja, abgesehen davon, dass ich eine politische, bisschen absurde Forderung finde. Alle Algorithmen müssen offengelegt werden, damit man Benachteiligung ausschließen kann. Aber es ist ja hier jedenfalls mal auch ein Geschäftsgeheimnis, von dem Google ja in gewisser Weise auch lebt. Aber gut, wenn du sagst, die haben jetzt sowieso so einen großen Vorsprung, weil ihr Geschäftsgeheimnis sich quasi stündlich ändert, dann wäre auch das ja gar nicht mehr so ein Riesenvorteil. Okay. Jetzt
sind wir zu den Links gekommen. Das heißt, nur um es nochmal einmal ganz klar zu sagen, klar, SEO ist in gewisser Weise Content Marketing, ne? Das verschmilzt ja schon ziemlich und ich habe auch immer mehr die Beobachtung, dass Leute, die jetzt viel SEO machen, inzwischen sehr viel dafür sorgen, dass in den Unternehmen sehr gute Inhalte produziert werden, die jetzt nicht immer Text sein müssen, die können ja auch mal so Podcasts sein zum Beispiel. Mhm. Aber dass man sich eben trotzdem darum bemühen muss, oder man muss es nicht und es passiert automatisch, aber dass Leute aus dem Internet auf einen verlinken und sozusagen dadurch zu erkennen geben, dass sie finden, dass es gute Inhalte gibt auf der Seite. Mhm. Okay. Ja, sag ruhig, wenn du noch ergänzen wolltest.
Na, es gibt so ein starkes Thema bei Google, das heißt EAT. Das steht für Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness. Und das ist eigentlich auch so ein, das hat auch mit Verlinkungen und Erwähnungen zu tun, sondern also dass Google wirklich versucht zu bewerten, nicht nur so, wie oft wird jemand verlinkt oder so, das ist ja alles noch ganz, ganz nett, aber wer ist eigentlich Experte für was? Und das geht insgesamt immer mehr in Richtung Entitäten. Das heißt, irgendwo gibt es einen Eintrag bei Google für Martin Schirmbacher und da hat Google Sachen für dich abgespeichert und weiß etwas über dich und kann eben quasi daraus Schlüsse ziehen. Also wenn du jetzt, oder eine Vorstellung ist zum Beispiel, dass wenn du jetzt viele Erwähnungen hast auf anderen Plattformen oder so, dass das eben auf dich einzahlt und dass zum Beispiel selbst wenn du jetzt einen Artikel schreibst und den nicht auf herting.de veröffentlichst, sondern woanders, dass Google trotzdem erkennt, ach, der ist von Martin Schirmbacher und den habe ich ja als relevant für dieses Thema abgespeichert. Also es geht immer mehr Richtung auch Autorenkonzept.
Ja. Und bei Martin Schirmbacher mag es ja noch funktionieren, bei Agnes Möller bin ich mir nicht ganz so sicher, bei Jens Müller bin ich ziemlich sicher, dass es da viele Leute gibt, die dann auf die gleiche Entität einzahlen, womöglich. Ne? Wie geht Google damit um?
Ja, es gibt eine ganz klare Empfehlung, das heißt, die heißt, dass jede oder alle, wo immer du etwas veröffentlichst, dass alle diese Seiten auf eine zentrale Autorenseite verlinken. Also es gibt herting.de/Martin Schirmbacher. Und wann immer du irgendwas veröffentlichst in einem juristischen Fachmagazin, sonst so, verlinkst du eben nochmal auf diese Seite. Und das heißt, selbst wenn du Peter Müller bist oder Petra Fischer, ist das egal, weil dadurch, dass eben diese Verlinkungen existieren, könnte Google theoretisch dann eben wieder das Ganze deduplizieren und könnte erkennen, ah ja, diese Petra Müller ist hier gemeint.
Okay. Gut, also sprich, egal wo ich veröffentliche, ich muss zusehen, dass von dieser Seite ein Link zu herting.de/team/Martin Schirmbacher führt.
Das wäre okay. eine schöne Empfehlung. Viel wichtiger finde ich es in der Praxis, dass die Leute überhaupt rausgehen und publizieren. Also auch das erleben wir ja täglich in der Praxis. Bei Anwälten mag das noch ein vielleicht machbares Thema sein, aber du bist jetzt ein B2B-Unternehmen und stellst gegenläufige Doppelschneckenextruder her. Das ist jetzt nicht so ein ultrakommunikatives Thema, wo du sagst, mir fallen direkt 20 Fachportale ein, wo du als Hersteller von solchen Dingern jetzt auch was publizieren kannst. Und du hast auf der anderen Seite leider oft eine Unternehmenskultur, wo einfach auch nicht gerne publiziert wird in solchen Gebieten. Und oder auch, es muss ja nicht publizieren sein, ne? Du hast richtig gesagt, auch ein Podcast wäre eine Möglichkeit, ein Signal zu erzeugen, dass diese Person für dieses Thema steht oder dass auch dieses Unternehmen für dieses Thema steht, aber das wird eben leider sehr oft nicht gemacht.
Mhm. Und dann ist es wahrscheinlich nicht nur Content überhaupt, sondern auch wie häufig und wie aktuell sind die Themen oder doppel ich mich in meinen Aussagen, generell, wie vielschichtig ist der Content?
Also ich glaube, am Ende des Tages ist es viel banaler, als wir alle denken. Also das hat Google zumindest auch mal so gesagt. Ne? Also es wird immer sehr viel reininterpretiert und was ist vielleicht auch eine deutsche Sichtweise. Ne? Was könnte man nicht noch alles machen, um das System perfekt zu machen? Es ist gar nicht nötig, das System perfekt zu machen. So funktioniert Google ja auch nicht. Keine Suchergebnisseite ist perfekt. Es reicht schon, wenn es heuristisch so aufgebaut ist, dass es in der Regel im Durchschnitt relativ gute Ergebnisse bringt.
Ja, also da haben wir vielleicht ja fast schon einen kleinen Überblick oder einen Schwenk zu dem rechtlichen Thema. Keine Google-Ergebnisseite ist perfekt. Worüber rechtlich ja häufig diskutiert wird, ist, oder zwei Bereiche im SEO-Business, ja, wo rechtliche Einschläge geben. Das eine ist sozusagen Irreführung. Ich optimiere meine Seite so, dass sie auf Keywords gefunden wird, wo ich eigentlich nicht hingehören sollte. Ja, und dann kommen die Leute auf meine Seite und sehen, ah, ups, der vertreibt ja gar nicht diese Produkte, sondern er macht ja was ganz anderes und gehen vielleicht enttäuscht wieder. Abgesehen davon, dass Google das wahrscheinlich mittelfristig mitbekommt und man sich überlegen muss, ob das überhaupt eine sinnvolle Strategie ist, ist es aber wohl keine Irreführung, weil ja sowieso niemand damit rechnet, ein perfektes Suchergebnis. Also nicht einmal die ersten 10 sozusagen Einträge dort ja jetzt sozusagen ideal passen, sondern man weiß immer, okay, da kann auch mal was ganz anderes dabei sein. Da mag man bei den Snippets schon eher anfangen zu diskutieren. Ja, wenn die dann irreführend sind, da gibt es tatsächlich schon ein paar Urteile. Da muss man schon ein bisschen aufpassen. Oder auch, ich hatte letztens so ein Phänomen, habe ich auf Twitter gesehen, dass Google jetzt aus irgendwelchen Fehlern wahrscheinlich die Titel ändert und dort alte Titel herausgekramt hat. Und wenn die natürlich dort Preise enthalten oder Angaben zu, wo ich überall vertreten bin und das stimmt gar nicht mehr, dann ist das natürlich ein wettbewerbsrechtliches Problem. Aber das Ranking als solches wird fast nie ein Irreführungspotenzial haben, was justiziabel ist, wo man gegen vorgeht. Mhm.
Ja, zweites Thema ist neben dem Wettbewerbsrecht auch Markenrecht. Früher, oder es gibt, glaube ich, auch immer noch Rechtsprechung dazu, die sich darum drehen, wenn man fremde Marken als Meta-Tag oder Title benutzt. Ist das noch relevant? Bekommst du noch Aufträge zur Bewerbung auf eine Fremdmarke? Ist das überhaupt noch ein Thema?
Also faktisch ehrlich gesagt nicht. Auch weil es natürlich eine Google-Richtlinie gibt, die sagt, das, was du da reinschreibst in so Seitenelemente, das muss auf der Seite dann auch drauf sein. Also früher gab es ja den berühmten weißen Text auf weißem Grund, da hast du dann mal alles reingeschrieben. Sowas gibt's halt schon wirklich extrem lange nicht mehr. Also die Chance, mit sowas durchzukommen, ist eigentlich minimalst. Und ich habe ehrlich gesagt auch kaum, also mir würde kein Fall einfallen, wo mir das in den letzten Jahren über den Weg gelaufen wäre. Aber hauptsächlich erstmal, weil Google einfach so weit ist, Inhalte zu erkennen. Und natürlich auch, muss man sagen, weil die Branche ein bisschen professioneller geworden ist und das, was man früher gemacht hat, weißer Text auf weißem Grund oder so Doorway-Pages und Cloaking und alles solche seltsamen Auswüchse, das funktioniert faktisch alles nicht mehr. Also eigentlich ist der Sumpf relativ gut trockengelegt durch die verschiedenen Google-Updates, die in den letzten Jahren kamen. So dass das in der Praxis, und wir betreuen halt vor allem Online-Shops, wo es halt natürlich gerade auch um solche Markenthemen geht, ist das eigentlich nicht wirklich ein relevantes Thema.
Fremde Marken in Title oder Meta-Tags. Der BGH hat entschieden, dass in der Verwendung einer fremden Marke in den Meta-Tags der eigenen Seite eine Markenverletzung liegen kann. Dies gelte auch, wenn die Metadaten für den normalen Nutzer der Website nicht sichtbar sind. Die Suchmaschine berücksichtige ebenso den unsichtbaren Quelltext. Außerdem würden auf solche Seiten gelistet, bei denen die gesuchten Marken nicht erscheinen. Dadurch werde das Ergebnis des Auswahlverfahrens beeinflusst und der Nutzer auf die Website des Unternehmens geführt. Damit diene das Suchwort dazu, den Nutzer auf das dort werbende Unternehmen und sein Angebot hinzuweisen.
Ist insofern spannend, als es ja eine gar nicht so untypische Beobachtung ist im Online-Marketing-Recht, dass die ja, es Urteile gibt über Phänomene, die in der Praxis gar keine Rolle mehr spielen, so ist es im Domainrecht gewesen, ja, beim Markengrabbing, aber im Online-Marketing-Recht noch viel mehr, ja, der BGH sich beschäftigt hat mit Meta-Tags und fremden Marken und dann also unzählige Urteile dazu ergangen sind. Und immer wenn ich das auf euren Konferenzen vorgetragen habe, hieß es dann, naja, das macht da sowieso keiner mehr, das macht schon seit 5 Jahren niemand mehr, weil es einfach gar nichts mehr bringt. Ja, und die Urteile waren dann eben entweder, weil der Instanzenzug so lang ist, ja, wir haben ja auch Sachen, wo immer 10 Jahre dauert, bis von der Abmahnung bis zum BGH-Entscheidung, oder eben weil es Leute betrifft, die das halt nie geändert haben, die das seit 10 Jahren in ihren Meta-Tags haben und dann irgendwann hat es mal jemand anders gesehen, die jetzt irgendwie alle bei der Digitalisierung und der digitalen Transformation darauf gestoßen sind, dass da irgendwann mal irgendein SEO, irgendeine fremde Marke in die Meta-Tags geschrieben hat, was sich natürlich gar nicht mehr auswirkt auch bei Google. Ja. Aber ja, insofern ist es gar nicht mal so untypisch.
Vielleicht trotzdem noch eine Sache, gerne, die zumindest theoretisch möglich ist, ist, also es gibt ja die sogenannte Meta-Description, wo ich eine Beschreibung für eine Seite hinterlegen kann. Und wenn die zu lang ist, schneidet Google die einfach mittendrin ab. Das heißt, es kann natürlich passieren, dass ich sowas reinschreibe wie versandkostenfrei in Deutschland ab 39 Euro und Google schneidet hinter versandkostenfrei in der Darstellung einfach ab. Mhm. Also das wäre ein Fall, über den ich schon mal nachdenken würde. Wahrscheinlich hast du da eine super Meinung dazu. Also ist das quasi, ob das dann mein Versagen ist, kann mir das angelastet werden? Denn Google wird es dann im Worst Case falsch darstellen.
Ja, guter Fall, geht ja so ähnlich in die Richtung, also ist noch vielleicht ein bisschen mehr Eigenverantwortung, weil man das ja eher beeinflussen kann. Man weiß ja, wenn man jemanden kennt, der es weiß, ab welcher Zeichenzahl Google abschneidet und man sieht es ja selbst und kann es dann relativ flott abstellen. Da würde ich mal sagen, also spätestens ab Kenntnis, wie wir sagen, also irgendwann mal jemand gesagt hat, du, bei euch sieht das aber komisch aus, oder ein Kunde sich beschwert hat, da steht versandkostenfrei, und dann sagt man, ja, aber wenn du auf die Seite gehst, steht doch da ab 39 Euro, da können wir ja nichts dafür. Wer sozusagen bei Google gefunden wird und jedenfalls ab dem Zeitpunkt, wo es drauf anliegt, bei Google gefunden zu werden, ist natürlich dann auch selber verantwortlich. Ein bisschen anders bei den Ads. Dort schalte ich ja aktiv Werbung, da bin ich natürlich viel eher in der Verantwortung, als wenn Google jetzt irgendetwas macht und was, wo man ja sich nicht völlig unglaubwürdig macht, wenn man sagt, das wusste ich nicht. Also insofern, aber klar, also ab dem Moment, wo ich das weiß, muss ich das dann verändern und muss dann zusehen, dass das irgendwie weiter nach vorne rutscht, die Begrenzung in dem sozusagen Warenkorbgröße, ab dem die Versandkostenfreiheit erst gilt. Insofern auf jeden Fall spannend. Wo es jetzt in jüngerer Zeit Urteile gab, waren, aber das ist, glaube ich, ein relativ komplexes Thema, aber weil du gerade Online-Shops sagtest, wo sozusagen interne also Suchen im Shop sozusagen in den SERPs landen, also in den Search Engine Result Pages. Da gab zum Beispiel bei Amazon hat sich einen langen Kampf geliefert mit Ortlieb Fahrradtaschen, die ja eben über ihr gesamtes Vertriebssystem durchgesetzt haben, dass ihre Ortlieb-Taschen bei Amazon nicht verkauft werden dürfen, und hat dann jemanden nach Ortlieb gesucht auf Amazon, hat er irgendwelche anderen Fahrradtaschen angezeigt bekommen, und diese Suchergebnisseite ist bei Google gelandet, sodass, wenn man dort nach Ortlieb suchte, man wiederum diese Amazon-Seite angezeigt bekommen hat, wo aber gar keine Ortlieb-Taschen drauf waren. Das wäre dann auch nochmal ein allerdings sehr um die Ecke Fall, wo man auch dazu kommen kann, dass es vielleicht ein Problem ist mit Marken auf der Seite. Ich würde ganz gerne das Thema wechseln also tatsächlich seit 20 Jahren ist ja für mich immer wieder erstaunlich, wie sehr Agenturen und Kanzleien nahe beieinander liegen. Das betrifft die Art der Abrechnung. Also wir Kanzleien sind immer 10-12 Jahre hinterher. aber im Marketing, auch beim Recruiting, viele Themen sind sich gar nicht so unähnlich. Und ich musste sehr schmunzeln, als ich gesehen habe, dass du letztens eine SearchCamp-Episode aufgenommen hast, wo die Überschrift war: Warum werden so wenig SEO-Empfehlungen umgesetzt? Etwas, was ich aus eigener Erfahrung als, sagen wir mal, der auf unserer Website immer noch so ein bisschen ein Auge hat, sehr gut nachvollziehen kann. Ja, wir machen auch nicht alles, was uns Leute empfehlen, auch wenn wir einsehen, dass das sinnvoll ist. Aber was wir vor allem natürlich auch aus unserer Beratungspraxis kennen, ja, wir haben eine Mandantin, die uns immer mal wieder mit einem Website-Check beauftragt oder noch schöner Datenschutz-Audits beauftragt. Und da kommen dann Jahr für Jahr immer dieselben Ergebnisse raus. und die Baustellen, wie ist da, oder anders, woran liegt das? Was habt ihr da rausgefunden, oder was ist deine Meinung dazu, warum die Leute schlicht nicht machen, was man ihnen empfiehlt, obwohl sie vielleicht denken, das ist ja gar nicht so schlecht?
Ich glaube, der Hauptgrund mittlerweile ist eigentlich relativ banal. Alles, was wir empfehlen, was wirksam ist, bedeutet in irgendeiner Weise auch Aufwand. Also wenn wir zum Beispiel eure Website analysieren und wir sagen, wow, alle eure Blogbeiträge sind aber 100 Wörter zu kurz, dann ist ja die Implikation für dich, oh, ich muss 100 Wörter an jeden Artikel dranhängen. Und da wird Martin
Schiff. Sehr unrealistisch, Marc, ist ganz schlechtes Beispiel. dass wir zu kurze Beiträge haben, kommt sehr selten vor.
Ja, stimmt. Ja, aber und dann ist ja die Frage, ob du dann diesen Aufwand gehen möchtest. Und vieles von dem, was heute so empfohlen wird, wie zum Beispiel, geh raus, sprich auf Konferenzen, mach einen Podcast, schreib mir Artikel auf fremden Plattformen, jada, jada, jada. Also das, was wirklich eben auch gute On- und Off-Page-Signale liefert. Das ist Aufwand. Und da ist man natürlich noch ganz gut bedient, wenn man selber vielleicht eine starke Online-Marketing-Abteilung hat und erst ein bisschen darum geht, dass man die so in die richtige Richtung steuert. Aber es gibt halt die viel zitierten Mittelständler, die da eben recht eine sehr dünne Personaldecke haben und dann eben, wenn man hingeht und sagt, ja, hier müssen 100 Texte angepasst werden zum Beispiel, dass das dann heißt, ja, da haben wir aber keinen für. Also die Texte werden beim Relaunch gemacht.
Ja. Und bleiben dann.
Und bleiben.
Bei euch ist es natürlich schon noch mal ein bisschen anders, weil man wird halt dann nicht gefunden. Es ändert sich nichts. Bei uns, wenn wir einen Datenschutzverstoß feststellen, der Jahr für Jahr nicht behoben wird, dann haben wir immer noch die Keule, die Sanktionskeule oder dass irgendjemand mit einer Abmahnung kommt, weil eben dann immer noch genauso geworben wird. Obwohl das da gar nicht drauf ankommt, den Aufwand scheuen, das jetzt irgendwie umzubauen und da jetzt irgendwie datenschutzmäßig da was nachzuziehen. Aber klar, weil insofern, Aufwand ist natürlich, ja, leuchtet mir sofort ein, dass das der Hauptgrund sein dürfte, warum die Leute das nicht machen.
Und ich glaube auch ganz ehrlich, dass viele eine SEO-Agentur beauftragen, ohne zu wissen, was dann eigentlich dabei rauskommen wird. Also ich glaube, dass es gerade bei den Mittelständlern häufig noch so eine Hoffnung gibt. Es gibt ja irgendwo diese kleine technische Stellschraube. Und wenn wir die finden, dann geht das Ding auf einmal ab wie eine Rakete. Und das wird einfach nicht mehr passieren. Das gab es vor 20 Jahren mal, dem stimme ich zu. Aber mittlerweile ist dem einfach nicht mehr so. Und ich hab das ja regelmäßig erlebt, dass du irgendwo hingehst und sagst, okay, alles, was ihr an Inhalten habt, ist jetzt nicht so Premium. Oder es sind Inhalte, die vielleicht in gedruckter Version gut funktionieren, aber online funktionieren sie dann eben gar nicht mehr. Und dann kommt eben dabei raus, ja gut, dann vielen Dank fürs Gespräch und schön, dass wir was abrechnen konnten, aber schlussendlich macht es dann eben keiner, weil es einfach einen zu hohen Aufwand darstellt. Und viele sind dann eher froh, wenn dann doch mal auch eine kleine technische Sache dabei rumkommt, die wird sofort umgesetzt, das kann man der IT geben und die machen das dann so schnell. Und aber die großen Sachen, das ist eben wirklich, hast du relevanten Content und bist du innerhalb deiner Thematik relevant stark verlinkt von thematisch passenden Websites. Und das ist Aufwand, das ist Arbeit, das ist auch zum Teil einfach Unternehmenskulturwechsel, weil du einfach auf Unternehmen triffst, die haben noch nie publiziert, die haben noch nie auf einer Konferenz gesprochen, die würden auch nie einen Podcast machen. Und ja, dann ist man leider an dem Punkt, dass in meinem Köcher dann auch nicht mehr so wahnsinnig viel drin ist, wenn wir das dann mal gemeinsam festgestellt haben.
Eigentlich schon ein schönes Schlusswort, aber ich spanne trotzdem noch mal den Bogen zu den rechtlichen Themen. Wir haben schon gehört, dass die Rechtsprechung da eigentlich häufig ziemlich hinterherhängt. Und du hast es so schön gesagt, dass der Sumpf, was bei diesen Markenthemen, dass der schon teilweise recht trocken gelegt ist, und hast die Qualitätsrichtlinie auch schon so ein bisschen angesprochen. Vielleicht als Abschlusswort da noch mal ein Wort von dir. Was hat es mit den Google-Qualitätsrichtlinien auf sich?
Rechtsverstoß durch Missachtung der Google-Regeln? Ein Verstoß gegen die von Google aufgestellten Richtlinien ist nicht allein wegen der Missachtung dieses Regelwerks auch ein UWG-Rechtsverstoß. Ob gegen deutsche Gesetze verstoßen wird, muss unabhängig davon ermittelt werden. Die Google-Qualitätsrichtlinien sind Verhaltensregeln, die ein privates Unternehmen für die Nutzer seines Dienstes aufgestellt hat. Schon daraus folgt, dass die Nichtbeachtung dieser Regeln keine Aussage über die Rechtmäßigkeit von bestimmten Verhaltensweisen zulässt. Grundsätzlich kommt allgemeinen Geschäftsbedingungen oder allgemeinen Regelwerken Dritter keine Rechtsnormqualität zu. Daher ist ein Verstoß gegen die Google-Richtlinie nicht automatisch ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht. Zwar hat das Oberlandesgericht Hamm einmal eine unzulässige Suchmaschinenoptimierung angenommen, als ein Webmaster gegen das Google-Regelwerk verstieß. Diese Aussage ist aber nicht verallgemeinerungsfähig, sondern galt nur für den konkreten Einzelfall, in dem es, etwas vereinfacht gesprochen, um die Aussage eines Spam-Filterbetreibers ging, dass die betreffenden Seiten SEO-Spam betreibe.
Ja, diese Qualitätsrichtlinien kommen ja aus einer Zeit, wo das Thema damals spannend wurde, also auch für Rechtsanwälte. Ich glaube, einige, die schon lange in der Branche sind, wissen noch, dass BMW zum Beispiel mal von Google abgestraft wurde, weil sie eben, seltsame Taktiken benutzt haben. Und Google hat halt in einem Dokument, streng genommen sind es mehrere Dokumente, aber hat halt mal aufgeschrieben, was geht und was nicht. Zum Beispiel, du darfst keinen Text verstecken, das ist so ein Standardding, du darfst keine Links kaufen und verschiedene andere Taktiken. Also da steht eine Menge drin, wobei man ganz ehrlich sagen muss, vieles davon stammt eher aus dem, aus dem ersten Jahrzehnt als aus dem zweiten. Also Da sind immer noch Taktiken drin, die in der Praxis heute einfach faktisch nicht mehr genutzt werden. Deswegen die Qualitätsrichtlinien gelten natürlich nach wie vor. Aber ich finde, sie werden seltener missachtet, weil eben mittlerweile viele gelernt haben, was die Konsequenzen sind, nämlich eine Abstrafung durch Google. Und weil einfach insgesamt das Niveau gestiegen ist. Das, was man noch anhängen könnte, es gibt auch noch die sogenannten Quality Rater Guidelines. Das heißt, Google hat in einem anderen Dokument mal aufgeschrieben, nicht, also die Webmaster-Richtlinien, das sind ja quasi die so Negativkriterien drin. Und in diesen Quality Rater Guidelines haben sie dann noch die Positivkriterien aufgenommen. Also, was macht eigentlich guten Content aus? Aber auch da muss man in der Praxis sagen, ich glaube, wir alle haben ein Verständnis dafür, was guter Content ist. Und wann immer man sich bei SEO irgendwie so fragt, so hey, und ich kriege die Fragen ja oft, was ist denn, wenn wir das und das machen? Dann ist man eigentlich immer schon relativ schnell in Verletzung der Google-Richtlinien, weil natürlich alles, wo jemand versucht, eine Abkürzung zu nehmen, das hat schon mal jemand vor euch getan und Google hat schon den entsprechenden Schutz dagegen aufgebaut. Und deswegen, also sauber bleiben, ehrlich arbeiten, das sind so die ganz typische Empfehlung, um dann nicht irgendwann mal einen bösen Brief aus Mountain View zu kriegen, der dann eben heißt, du wurdest aus den Google-Ergebnissen entfernt. Aber wie gesagt, es passiert gar nicht mehr so oft, wie man denkt.
Und das ist natürlich jetzt tatsächlich das perfekte Schlusswort und der schöne Bogen zu dem, was wir üblicherweise empfehlen. Wir empfehlen ja natürlich auch sauber bleiben, sonst kommt der böse Brief. Insofern passt es tatsächlich ganz prima. Ja, Markus, herzlichen Dank. Das war sehr aufschlussreich und hat den Hörerinnen und Hörern hoffentlich auch das ein oder andere Neue ergeben. Ja, vielen Dank. Bis bald hoffentlich mal wieder im Real Life sozusagen.
Sehr gerne.
In München oder so.
Bis dann.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Das war's ja auch schon, Folge 19 unseres Podcasts Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. In der nächsten Jubiläumsfolge ist dann auch Mai aus dem Urlaub zurück und wir wieder zu dritt. Herting FM findet ihr in allen Podcast-Playern und am besten ihr lasst dort ein Abo oder ein Like da. Über unsere sozialen Netzwerke und unsere Präsenzen dort haben wir am Anfang schon relativ intensiv gesprochen. Auf YouTube, auf Twitter, auf Facebook, auf Instagram und auch auf LinkedIn findet ihr uns. Wer sich bewerben will, kann das unter bewerbung@herting.de tun. Alle Links, die wir besprochen haben, tun wir in die Shownotes. Feedback ist wie immer herzlich willkommen. Insofern freuen wir uns auf eure Rückmeldungen.
Ihr könnt uns auch einen Brief schreiben.
Einen Brief in die Chausseestraße nach Berlin. Genau. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.